Heute ist die Christina Ziemer-Falke bei mir. Ich freue mich total. Wir werden heute über das Thema Kind und Hund sprechen. Und vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, erzählen, was du so machst, wo du herkommst, vielleicht ein bisschen Background, dass wir einfach mal so ein bisschen Basiswissen über dich bekommen.
Ja, sehr gerne. Erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin, ja, du hast es schon gesagt, Christina Ziemer-Falke. Ich finde das unglaublich lang. Deshalb Tina reicht völlig aus. Da wäre ich meistens am besten und am liebsten drauf. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe insgesamt 5 Kinder und mein Mann und ich betreiben zusammen das Schulungszentrum für Hundetrainer. Das heißt, neben Familie dreht sich alles bei uns um unser kleines süßes Ausbildungszentrum. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir möchten Hundetrainer ausbilden. Und das machen wir jetzt seit fast 20 Jahren. Und es macht unglaublich viel Spaß. Wir machen das in Deutschland und mittlerweile auch in Südtirol, ja, mit einer unglaublichen Leidenschaft und freuen uns eigentlich jeden Tag, dass wir das machen dürfen und viele Menschen, die ihren Traum verwirklichen möchten, begleiten zu dürfen, dass sie ihre eigene Hundeschule eröffnen dürfen. Das ist, glaube ich, so der ganz grob gesteckte Rahmen über uns. Also tierlieb, menschenverrückt und ich glaube, eine gewisse Portion Chaos gehört einfach mit dazu, eine ganz große Flexibilität, weil in diesem Bereich auch der Alltag nicht durchgetaktet ist. Es ist jeden Tag wirklich was anderes und ich muss gestehen, ich liebe das. Das ist wunderbar. Ja, und so bestreiten wir eigentlich so unseren Alltag.
Richtig cool. Also 5 Kinder ist ja auch, das muss man mal hinkriegen, mit so einem Beruf und dann auch noch selbstständig und sowas. Also wirklich Chapeau, dass ihr das zu zweit als so gutes Team so unter einen Hut bekommt. Da können sich, glaube ich, viele eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, das Thema Kind und Hund ja wirklich auch eine große Sache ist. Wir machen in der Hundeschule auch Sommerferienprogramme zum Beispiel, wo Kinder lernen, mit Hunden umzugehen. Und ich merke einfach diese Begeisterung, die Kinder eigentlich für Hunde haben, ist ja gigantisch groß. Ich war ja selbst eins dieser Kinder, die dann immer mit 6 Hunden aus der Nachbarschaft spazieren gegangen ist und so weiter. Das ist ja auch so ein Thema. Und natürlich dann dementsprechend das dann unter einen Hut zu bringen, ne? Also zu sagen, okay, hey, mein Kind ist begeistert für einen Hund und wir sind begeistert für einen Hund, wir möchten einen haben. Aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass das auch funktioniert? Also wann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt und so weiter? Und darüber sprechen wir heute einfach mal. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal so mit Basissachen an. Also das heißt, wir können ja mal so starten, wir sind jetzt eine Familie, wir haben ein Kind und wir möchten uns einen Hund holen. Was würdest du sagen, gibt es einen perfekten Zeitpunkt, wann man sowas tun sollte? Ist es so, dass du sagst, oh, es wäre gut, wenn das Kind vielleicht ein gewisses Alter hätte? Was braucht man dafür?
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Das ist nämlich genauso, wenn man sich einen Hund anschaffen möchte, ist ja auch immer die Frage, wann möchte ich mir ein Kind anschaffen? Was ist der perfekte Zeitpunkt? Und meine Antwort ist immer nie.
Wir können ja dann auch noch mal über das Thema noch mal sprechen.
Genau, richtig. Nein, es ist ja tatsächlich sehr ähnlich, weil sowohl ein Kind, was neu in eine Beziehung kommt, als auch ein Hund, der neu in eine Beziehung kommt, verändert das Leben völlig. So, das ist einfach. Da kommt ein neues Individuum dazu. Das ist auch gut so. Weil die Veränderung findet ja dadurch statt, dass wir daran interessiert sind, wie die Bedürfnisse des anderen sind. Und die müssen unter einen Hut gebracht werden. Und ich glaube, den Zeitpunkt, deshalb sage ich gerade so provokant, ist eigentlich nie perfekt, weil es immer eine Änderung in der Folge einfach mit sich bringt. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, viel wichtiger ist, die Frage zu stellen, welche Bedürfnisse habe ich? Also ich als diejenige, die auf die Idee kommt, mir jetzt einen Hund anzuschaffen und damit erstmal Chaos in mein Leben einzuladen, was vorher einfach organisierter war. Und welche Bedürfnisse vor allen Dingen hat auch der Hund? Weil ich stehe in der Verantwortung. Und ich glaube, diese beiden Parameter muss ich erstmal auf einen Nenner bringen und mich damit auseinandersetzen, um danach entscheiden zu können, will ich das Ganze wirklich? Wenn ich das dann will, dann kriege ich das hin. Und zwar egal zu welchem Zeitpunkt, weil dann bin ich bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber das bedeutet vor allen Dingen für den Hund, weil der ist. Ja, letztendlich ist er ja da doch wie ein kleines Kind. Der kann ja nicht sagen, nein, ich komme nicht mit zu dir nach Hause. Wir haben uns ja dann entschieden, wir bringen den Hund letztendlich mit, auch wenn natürlich viele Hundehalter mir immer wieder sagen, mein Hund hat mich ausgesucht. Das kann auch gut sein. Das ist einfach Match. Das darf so sein. Nichtsdestotrotz bleiben wir als Hundehalter in der Verantwortung für den Hund und für mich. Und das bedeutet, ich muss die Bedürfnisse des Hundes auf jeden Fall verstehen. Ich muss wissen, was er will, was er braucht, was sind Rechte, was sind Pflichten, wer geht letztendlich durchs Feuer für den Hund und wie organisiere ich den Alltag? Und dann muss ich natürlich fragen, ja, will ich das? Passt dieser Hund? Dann sind wir vielleicht auch schon so, rutschen so ein bisschen ins andere Thema ab. Welche Persönlichkeit sollte der Hund haben? Also welche Hunderasse nehme ich dann vielleicht auch? Nehme ich eher, also ich habe zum Beispiel einen Schweizer Sennenhund, ein ruhiges Gemüt. Oder nehme ich einen aktiven, quirligen Hütehund, der einfach mich anders fordert, als es eben zum Beispiel ein Sennenhund tut. Und welchen Bedürfnissen komme ich da einfach nach? Und das, glaube ich, ist so die Frage, die ich immer so ein bisschen davor schiebe. Denn wie gesagt, der Zeitpunkt, also ob ich jetzt Anfang 20 bin, Ende 30 oder irgendwie Mitte 50 und sage, ich hole mir jetzt einen Hund, ich glaube, das spielt keine Rolle, sondern eher die eigene Persönlichkeit dahinter.
Was würdest du denn sagen, sind so die, vor allem jetzt auch als jemand, der ja auch persönliche Erfahrungen damit bringt, so die größten Schwierigkeiten in der Kombination mit Kind und Hund?
Ich glaube, es bleibt in diesem Verantwortungsbewusstsein. Also wir haben es ja dann mit zwei Individuen zu tun. Du hast es vorhin so schön gesagt und sagtest, Mensch, so viele Kinder haben strahlende Augen und stehen auf dem Hundeplatz und du gehörtest selbst dazu und hast es ja gefühlt. Das ist ja ein Gefühl, was da passiert. Und Hunde kommunizieren natürlich auch sehr stark über das Gefühl. Wir sprechen hier auch von der analogen Kommunikation. Die Hunde einfach auch durchleben, das heißt beispielsweise durch Berührung wird kommuniziert, durch die Akustik wird kommuniziert. Und wir Menschen kommunizieren sehr stark digital. Das heißt, wir reden, wir schreiben, wir sind so in unserem Turnus drin. Aber diese Gefühlsebene schieben wir an dieser Stelle oftmals so ein bisschen nach hinten. Achtung, wir Menschen können auch die analoge Kommunikation. Das ist sehr fein. Und es ist, man sagt immer sehr gerne, die hauptsächlich die Kommunikationsart von Kleinkindern und älteren Menschen, die wieder so ein bisschen back to the roots da kommunizieren. Und interessant ist das ja auch, dass viele ältere Menschen als auch Kinder einen unglaublich guten Draht zu Tieren haben, weil sie auf einer anderen Ebene kommunizieren. So, und das matcht eigentlich ganz gut. Aber Achtung, Vorsicht, in unserem Alltag sind wir ja dann eben häufig digital unterwegs. Wir als Erwachsene, als Verantwortliche, wir managen das. Wir managen unsere Kinder, wir managen den Hund, wir managen den Alltag. Und hier müssen wir über die Kommunikationsform wahren. Und da sind wir manchmal so ein bisschen zu schnell, weil wenn irgendwas dazwischen kommt und wir aus der Bahn geraten, haben wir einen gestressten Alltag. So, und dann reagieren wir mit unserer menschlichen Logik. Wir sind schneller in den Aktionen und dabei passieren schneller Unfälle und Missgeschicke. Und ich glaube, in diesem Bereich müssen wir aufpassen, weil kleine Kinder und Hunde können an dieser Stelle nicht der menschlichen Logik unbedingt so folgen. Na, einem kleinen Kind, was gerade krabbeln lernt, das denkt jetzt nicht darüber nach, dass es vielleicht gefährlich sein könnte, sich irgendwo am Tisch an der Ecke zu stoßen und dadurch umfallen zu können und dadurch der Hund denken könnte, huch, was ist das denn? Weil dieser Hund ist vielleicht nur erwachsene Menschen vorher gewohnt gewesen, die aufrecht laufen und eben Krabbeln nicht kennen. So, für uns ist das aber gedanklich logisch. Das heißt, wir sagen, okay, das Kind lernt Krabbeln, wunderbar, das soll es auch, soll sich hier auch austoben können und sich ausprobieren können und versteht nicht, warum ein Hund möglicherweise unsicher ist. Und das, finde ich, ist immer die größte Gefahr. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, lässt sich aber letztlich auf alles übertragen. Also egal, ob der Hund frisst und das Kind ist dabei oder zu nah dabei und er kennt es vielleicht nicht oder das Kind hat Angst vor dem Hund oder ähnliches. Und das hat mit dieser Kommunikationsform zu tun, dass wir also da nicht zu menschlich rangehen, sondern wir müssen uns in der Kommunikation immer so ein bisschen Zeit nehmen, um zu gucken, kann das Kind es jetzt übersetzen? Kann ich das richtig übersetzen, dass mein Kind lernen kann, mit dem Hund gut klarzukommen? Und kann der Hund lernen, mit dem Kind klarzukommen? Und ich glaube, dass wir da einfach zu schnell sind und manchmal zu unvorsichtig. Also es ist immer noch das Thema, du kennst den Satz wahrscheinlich auch aus der Hundeschule, das Kind und Hund niemals alleine miteinander. Und ich bin überrascht, wie häufig das dennoch passiert. Und genau dann diese Unfälle passieren, weil keiner von den beiden verantwortlich sein kann. Sie brauchen uns, damit wir es managen. Und wenn das nicht passiert, da haben wir meistens die größte Fehlerquote. Also das sind auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn es zu Bissverletzungen kam zwischen Kindern und Hunden. Ist es so, dass die Verantwortlichkeit in dem Augenblick fehlt. Und die wird häufig unterschätzt. Und das, glaube ich, ist so die größte Schwierigkeit dahinter.
Und das würde ich, glaube ich, noch so ein bisschen ergänzen. Ich glaube, ich kriege auch immer wieder mit, dass Menschen, egal ob sie ein Kind haben oder nicht, auch einfach oft ihren Hund nicht verstehen. Und das ist natürlich oft sehr schwierig dann, finde ich, wenn, selbst wenn man dann sagt, ich bin dafür verantwortlich, ich kriege das oft mit, dass es einfach so ist, dass die Erwachsenen daneben stehen und sich das auch durchaus angucken und auch dabei sind, aber völlig fehlinterpretieren, weil sie selbst die Sprache nicht kennen. Und wie du ja selbst sagst, das Kind, das krabbelt dann, vor allem kleine Kinder, kriege ich oft mit, die fixieren halt so extrem oft, dass zum Beispiel meine Hündin, die wirklich kein Problem mit Kindern hat und so, aber eher auch so tendenziell der Hund ist, der dann sagt, mir wird es schnell zu viel, weggeht dann auch. Aber wenn dann so ein Kind kommt, so ein Kleinkind kommt und das sie anstarrt und auf sie zukrabbelt, findet sie das schon auch einfach echt gruselig. Und ich habe es dann auch schon erlebt, dass Freundinnen daneben stehen und sagen, ach guck mal, ist das nicht süß, weil die ja wissen, dass meine nichts macht. Aber meine macht halt auch deshalb nichts, weil sie eigentlich immer mich dabei hat, die dann auch einschreitet und im Notfall dann auch sagt, okay, es wird jetzt zu viel. Und ich sie einfach nie in die Situation bringe, wo sie sich auch anderweitig wehren müsste. Also wir haben zum Beispiel auf den Kindergeburtstagen, da gehen wir ganz oft mit den Kindern durch, also besprechen das. Wie zeigt denn der Mensch, dass er etwas nicht mag? Und dann sagen die Kinder immer, ja, ich sag dann nein und ich sag dann stopp und ich sag dann, ich möchte das nicht. Und dann fragen wir mal, und was passiert, was würdet ihr tun, wenn das jetzt jemand ignoriert? Und dann sagen die, ja, dann schubse ich und dann beiß ich und dann schrei ich. Ja, okay, also ihr werdet irgendwann aggressiv, wenn man euch nicht versteht. Und dann fragen wir, okay, wie ist das denn beim Hund? Und dann sagen alle, ja, der bellt und der knurrt, wenn er was nicht mag. Und dann, wenn wir dann erklären, dass das ja beim Hund eigentlich schon das Aggressive ist, und wenn wir dann fragen, wie sagt denn ein Hund freundlich, ich möchte das gerade nicht, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, mir ist es gerade ein bisschen zu viel, also quasi dieser Part, wo der Mensch sagt, oh, könntest du mal bitte aufhören, da ist auch dann dieser spannende Punkt, den teilweise Erwachsene manchmal gar nicht beantworten können. Ja, was sind Beschwichtigungssignale? Ja, was zeigt eigentlich ein Hund, bevor er deutlich werden muss? Und das ist sowas, was ich total wichtig finde, wo ich so sage, okay, hey Leute, das ist wirklich so der ausschlaggebende Punkt, was wichtig ist.
Richtig. Also da ergänzt du natürlich noch was sehr Wichtiges, denn die Frage ist ja, wie geht der Organismus mit Stress um? Und wir denken ja nicht drüber nach. Oftmals sind es ja einfach impulsive Handlungen. Ich muss zum Beispiel auch immer kleiner Schlenker jetzt, aber auch oftmals ein bisschen schmunzeln, wenn vom eigenen Hund eine Impulskontrolle erwartet wird. Teilweise übrigens in einem Alter, wenn er es noch nicht kann, also in recht jungen Jahren. Und dann die eigene Impulskontrolle des Halters jedoch nicht vorhanden ist. Aber das wird oftmals übersehen. Aber genau das wird ja wiedergespiegelt. Das wird wiedergespiegelt, Entschuldigung. Und in diesem Bereich müssen wir einfach schauen, was erwarte ich von meinem Hund? Und vielleicht muss ich mich auch nochmal spiegeln und diesen ganzen Prozess auch mal auf einem Zeitstrahl auseinandernehmen. Ab wann werde ich wütend? Welcher Reiz ist da, der mich so triggert, dass ich mich eigentlich so verhalte, wie ich mich gar nicht verhalten möchte? Und das auch mal auf den Hund zu übertragen. Und du hast ein sehr schönes Beispiel genannt, den Kindern genau zu verdeutlichen, dass ihr Nein eigentlich auch das Nein ist, was ein Hund mitteilt. Und er ist auch danach in die andere Stufe übergehen würde und aggressiv wird. Genau so wie Kinder auch, wie Menschen auch. Wir haben, das Gehirn funktioniert identisch. Und auch da bin ich immer wieder überrascht, dass viele sagen, mein Hund darf aber nicht aggressiv sein. Doch bitte. Also jeder Hund, jedes Lebewesen muss Aggressivität zeigen können. Natürlich in einem Rahmen, der angemessen ist. Es gibt verschiedene Drohstufen, aber er muss sich genau darin auskennen, weil er hat genauso die Chance und genauso das Recht zu sagen, nein, ich möchte etwas nicht, weil sonst passiert eben etwas viel, 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 viel Schlimmeres. Und daher ist das sehr schön, bringt aber ein ganz, ganz großes Problem mit, weil in unserer Moralvorstellung das nicht vorkommen darf. Und das ist einfach so das nächste Problem, dass wir denken, ich sage das jetzt mal ganz überspitzt, dass wenn ich einen Golden Retriever habe, dass da einfach die Aggressivität rausgezüchtet wurde, weil die immer das Klischee haben, so lieb und nett zu sein. Aber das stimmt nicht und das geht nicht. Also gilt natürlich für alle Hunde auch. Und jeder hat das Recht, Ja oder Nein sagen zu dürfen.
Und ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass Aggression etwas für uns Menschen, vor allem beim Hund, glaube ich, aber auch beim Menschen natürlich, so Schlimmes ist, dass wir das gar nicht als eine Kommunikation, glaube ich, manchmal einkategorisieren, sondern als etwas ganz, ganz Lebensbedrohliches. Und ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Aggression an sich eigentlich nicht in Kombination mit Hund und Kind vorkommen sollte, aber die Voraussetzung dafür, die ist, dass man es versteht Und dass man, wenn zum Beispiel die Situation kommt und der Hund ja knurrt, zum Beispiel, weil das Kind irgendwas tut, dass man dann nicht sagt, den Hund bestraft dafür, dass er knurrt, sondern sagt, okay, was ist gerade passiert? Wo war die Grenze meines Hundes? Was muss ich als Erwachsener jetzt ändern? Was muss vielleicht das Kind in dem Moment lernen? Und ich glaube, da wird eher dann Richtung Hund geschossen und Panik gemacht, statt die Situation anzuschauen, oder? Was würdest du dazu sagen?
Richtig, weil es natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist. Man liebt den Hund, man liebt das Kind. Und die beiden fangen jetzt an, einen kleinen Krieg vor meinen Augen irgendwie auszuführen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Gerade wenn ich selbst meinen Hund nicht vernünftig lesen kann, wenn ich mich hilflos fühle in der Situation. Und dann reagieren wir impulsiv, können das auch nicht mehr analysieren, auseinandernehmen, sondern da hat uns jemand wehgetan. Das ist das, was passiert. Das macht es so schwierig. Deshalb ist auch wirklich einer meiner ersten Sätze, dass wenn ein Konflikt mit Kind und Hund vorliegt, dass man umgehend sich eine neutrale Person, einen Hundetrainer zur Seite holt, weil der pflückt das Ganze auseinander. Und dieses Auseinanderpflücken ist so unglaublich wichtig, damit der Halter anschließend aus dem Gespräch gehen kann, der ja vorher auch emotional sehr aufgewühlt ist und denkt, der Hund ist gefährlich. Also wie oft höre ich auch diese alten Sätze noch, wenn der einmal zubeißt, kommt er weg. Stopp, Moment. Also was ist hier wirklich passiert, um das aufzuräumen, um auch eine Einschätzung mitgeben zu können, haben wir es wirklich jetzt mit einem Gefährlichkeitsproblem zu tun? Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Oder ist hier etwas passiert, was aus einem Zufall entstanden ist, was aus einem Missgeschick heraus, weil irgendjemand die Verantwortung nicht hatte und sich unterm Strich alle unsicher gefühlt haben, passiert? Und da liegt natürlich auch ein schöner Wert drin, mit dem man anschließend eben auch arbeiten kann und sagen kann, so, das ist ein Problem, was wir wieder hinbekommen und auch eine Tendenz mitgeben können, weil das Wichtige ist ja dann, wenn etwas passiert, dass der Halter, wenn der Hund eben dann auch bleibt und bleiben soll, aber auch wieder ein Vertrauen genießen kann. Weil das ist ja nichts Schlimmeres, als passiert was. Der Halter verliert das Vertrauen in seinen Hund, in sich. Und alle leben unsicher miteinander, weil das fördert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eben nochmal etwas passieren wird, umso mehr.
Ja, was würdest du sagen, sind so Regeln, die du unerlässlich findest, zwischen Kind und Hund?
Ich glaube, es ist das, also natürlich einmal, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man kleine Kinder und Hunde niemals miteinander alleine lässt. Das muss einfach organisiert sein, damit ich auch alles ja, reproduzieren kann und überblicken kann und die Verantwortung halten kann. Dadurch fühlen sich beide sicherer und die Wahrscheinlichkeit von Verletzung sinkt. Und dann ist der nächste Schritt für mich unerlässlich, dass beide Bedürfnisse akzeptiert werden. Ich muss wissen, was mein Kind braucht und will, und ich muss wissen, was mein Hund braucht und will. Und wenn ich einen Hund habe, der sehr gerne auch seine Ruhe hat, dann braucht er Ruhebereiche, wo weder Mensch noch Kind an dieser Stelle hinkommen, sondern dass man eben sagt, wenn er auf diesen zwei Decken liegt oder sich, weiß ich nicht, von mir aus ins Schlafzimmer zurückzieht oder so, dass es auch ein Bereich ist, wo das Kind lernt, den Hund dort in Ruhe zu lassen. Es gibt genügend Bereiche, wo man sich trifft. Aber dass man so kleine Felder einfach schafft, so dass der Hund die Chance hat, im besten Fall eine eigene Bewältigungsstrategie zeigen zu können und zu sagen, das war jetzt schön, wir haben jetzt hier 20 Minuten getobt und draußen im Garten gespielt, aber ich muss mich jetzt einfach ein bisschen ausruhen. Das ist ja auch bei Kindern nicht anders. Also wenn meine Kinder von der Schule kommen, und dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen, aber danach ruhen die sich eine halbe Stunde aus. Das brauchen die einfach. Und ich weiß einfach, wenn ich da jetzt komme und irgendwie Mathehausaufgaben mit denen besprechen möchte, nein, das habe ich auch als Mutti gelernt, das tut man nicht, ist keine gute Idee. Da kommt auch ein gewisses Aggressionspotenzial sozusagen in der Pubertät aus dem Zimmer heraus. Aber na, es ist ja nachvollziehbar. So, und wenn sich der Hund dann zurückziehen kann und eben auch eigenständig wieder sich integrieren kann, ist das großartig. Und genauso gilt es auch für das Kind. Auch hier ist nicht jedes Kind begeistert, wenn ein Hund da ist, oder jeder geht anders damit um und hat ein anderes Gefühl dazu. Und das wird bitte genauso akzeptiert. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich 95% gut im Griff.
Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter ist ein Kind in der Lage, solche Regeln umzusetzen? Also im Sinne von, es gibt ja einfach ein bestimmtes Alter, wo Kinder das einfach ja noch gar nicht so in der Form umsetzen können. Was aus deiner Erfahrung heraus, ab wann ist ein Kind wirklich an dem Punkt, wo man sagt, okay, du kannst wirklich lernen und verstehen, was jetzt gerade das Thema ist? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube jedoch, dass das ein fließender Prozess ist. Also ich würde schon mit dem Säugling anfangen, also wenn es ins Krabbelalter übergeht, da wird es ja dann attraktiv, weil ansonsten trage ich das Kind ja meistens durch die Gegend. Aber nehmen wir ruhig das Beispiel mit der Decke. Der Hund liegt auf der Decke, soll da in Ruhe bleiben. Und das Kind sagt, oh, supi, ne? Da liegt Struppi und ich latsch mal hin, mal gucken, wie es dem so geht. Und das ist dann einfach die Konsequenz erlernt. Jetzt müssen wir es noch wegtragen, das Kind, und sagen, ne, pass auf, den lassen wir in Ruhe. Ich würde auch schon den Wortlaut dazu mitnehmen. Ich würde es auch schon genauso erklären. Das kann gut sein, dass wir das 5, 6, 7 Mal machen müssen. Aber anhand dieser Gesten lernt das Kind auch schon, Abstand zu halten. Vielleicht die Logik nicht dahinter, um Gottes Willen, die kommt später, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber auch hier die konsequenten Abläufe zu sagen, nee, du darfst da jetzt erstmal nicht hin, das ist einfach jetzt ein Ruhebereich. Genauso wie im Hundetraining. Es bringt uns nichts, wenn der Welpe einzieht und wir lassen alles durchgehen. Und dann irgendwann nach 8 Monaten, wenn er größer ist, fällt uns ein, ist jetzt doch nicht mehr so witzig. Und dann stelle ich das System um. Dem Hund fehlt die Logik und dem Kind dahinter auch. Und wenn diese Regeln immer von Anfang an momentan noch viel durch uns gesteuert werden, hinterher selbstständig, wird es aber viel, viel einfacher mit jedem Lebensalter, was dazukommt.
Was würdest du sagen, es gibt ja im Grunde gibt's ja 3 Situationen. Situation 1, ich habe den Hund und kriege das Kind. Situation 2, ich schaffe mir beides gleichzeitig an, wo ich auch bei jedes Mal sage, Chapeau. Und Situation 2, ich habe jetzt das Kind, unabhängig jetzt von dem Alter, und hole mir den Hund dazu. Was würdest du sagen, sind jeweils so die Vor- und Nachteile davon?
Auch hier glaube ich, dass es typenabhängig ist. Also ich persönlich als Tina, ne, gar nicht irgendwie als Hundetrainerin, aber ich stimme dir voll zu. Also gleichzeitig Kind und Hund, Chapeau, Respekt. Also ziehe ich vor jeder Frau, vor jedem Mann wirklich einen Hut, die sich das gleichzeitig in Anführungsstrichen antun. Aber auch im positiven Sinne, weil wenn die damit glücklich sind, da gibt es so Organisationstalente, die kriegen das hin und die leben das hundertprozentig. Ich bin da so gestrickt, wo ich sage, ich lebe Familie und Beruf gleichzeitig. Also ich habe das mit dem Beruf und mit den Kindern. Ich habe zum Beispiel nie Elternzeit oder irgendwie sowas genommen. Ich habe immer irgendwie gefühlt durchgearbeitet. Das passt zu mir. Das ist aber so eher mein Steckenpferd. Ich habe es dann aber, also die Kinder dann nacheinander gekriegt und die Hunde auch. um das irgendwie zu planen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich echt eine Typengeschichte. Also ich kann da auch gar keinem so richtig reinreden. Ich hatte mal eine ganz, ganz tolle Geschichte, das gab auch Gott sei Dank ein ganz tolles Happy End. Das war eine Kundin von mir, die über Jahrzehnte versucht hatte, also ein unerfüllter Kinderwunsch, und das hat nicht funktioniert. Und dann hat sie aber zwischendurch einen Hund gehabt, 3 Jahre vorher hat sie sich einen Hund angeschafft, und dieser Hund ist nicht einfach gewesen. Und sie hat ihr ganzes soziales Leben auf diesen Hund gesteuert. Er konnte nicht ohne Maulkorb laufen, es gab immer Theater, und sie hat diesen Hund aber geliebt und ist für diesen Hund da gewesen. Und Ende vom Lied ist, sie bekam irgendwann vom Jugendamt einen Anruf, dass sie einen Säugling haben kann als Adoptivkind. Und sie rief mich an und hat gefragt, was sie machen soll. Und viele haben zu ihr gesagt, du hast so einen schwierigen Hund, verzichte auf das Kind. Und dann habe ich gesagt, nein, das tust du bitte nicht, weil es ist dein absoluter Lebenswunsch. Seit fast einem Jahrzehnt versucht, die Kinder zu bekommen. Mhm. Und du wirst so, wie ich dich einschätze vom Typus her, wird das einen Schatten auf den Hund werfen. Weil du immer sagen wirst, ich habe jetzt daraufhin verzichten müssen. Und dieser Wunsch ist einfach unglaublich groß gewesen, aber auch die Liebe zum Hund ist unglaublich groß, und sie hat tolle Sachen rausgearbeitet. Und dann sagt sie, du bist die Erste, die so denkt und das so macht. Ich sage, schlaf drüber, musst du wissen.
Ja.
Aber ich weiß auch, also jeder, der auch mit dem Jugendamt irgendwo zusammenarbeitet oder im Adoptivbereich unterwegs ist, der weiß auch, das ist ja nicht leicht. Na, man wartet ja auch sehr lange, und es ist einfach ein unglaublicher Herzenswunsch. Und sie hat sich für das Kind entschieden und für den Hund. Also beides ja. Und das ist großartig, was da passiert ist, was sie rausgearbeitet haben. Also der Hund hat auch, also die Problematiken, die nach außen hin da waren, waren alle da weiterhin, klar. Aber nicht bei dem eigenen Kind, was dann da war. Und das haben sie geschafft und sind noch alle eher zusammengewachsen gemeinsam. Und ich glaube, auf diese Individualität müssen wir achten. Das passte mit dem Hund, das passte mit der Frau, das passte dann folglich auch mit dem Kind, weil die Entscheidung einfach für genau diese Situation mit einem hundertprozentigen Ja beantwortet wurde. Schwierig wird es, wenn wir ein Ja-Aber haben. Oder ach ja, Mensch, irgendwie kriegen wir das schon hin. Also da gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Und deshalb glaube ich, schaut euch immer eure eigene Lebenssituation an. wo stehen wir, was wollen wir, schaffe ich das mit dem Hund und dem Kind, auch mit diesem Partner, kriege ich Unterstützung, habe ich keine Unterstützung, wollen wir das beide, und danach richtet sich dann, ob der Hund davor, dabei, danach kommt, und ja, chaotisch wird es immer. Aber ich glaube, das weiß man, sonst schafft man sich, ja, also
weder Hund noch Kind an.
Genau, richtig. Also was ja auch eine total kluge Entscheidung ist. Eine Freundin von mir sagt ganz klar, boah, ey, weder Kind noch Hund noch Katze noch irgendwas. Ich mag hier einfach mein Leben und das kann ich für mich so gestalten. Und perfekt, jeder so, wie er es mag. Aber ich glaube, es geht darum, dazu zu stehen und zu sagen, ich habe mich bewusst entschieden.
Bindest du deine Kinder in die Arbeit mit den Hunden ein?
Jein. Also am Anfang habe ich das natürlich als gute Hundetrainerin immer versucht, diesen Bogen zu spannen. Und ich glaube, meine Kinder haben aber das schwere Los an dieser Stelle, dass sie eben Kinder von Hundetrainern sind. Und die Begeisterung, die Jörg und ich da haben, ich muss gestehen, sie teilen sie nicht 100%. Also habe ich auch an der Stelle gelernt, okay, das Laufen, das hat keinen Sinn. Weil je mehr ich jetzt sagen würde, oh, wir machen jetzt Hundetraining, wie schön, weigern sie sich natürlich. Und genau das soll nicht passieren. Ich möchte, dass sie eine eigene Beziehung zum Hund aufbauen und ihn folglich nicht dahingehend so ansehen, so nach Motto, das ist jetzt Mamas große Leidenschaft und die muss ich jetzt irgendwie auch teilen. Und das ist also gerade bei meinen drei Jüngsten eher so. Also die Jüngste kommt so ein bisschen aus dem Trott jetzt, die ist jetzt 13 und sagt, ja, ach Mensch, ja, mal zwischendurch finde ich das schon ganz cool, wenn wir hier ein bisschen was machen. Aber es ist nicht die pure Leidenschaft. Aber es ist in Ordnung. Also weil Respekt, Wertschätzung auf allen Seiten ist da. Das funktioniert sehr gut. Aber diese übermäßige Liebe, ich muss auch ein bisschen spunzeln, also viele Kunden sagen immer, die dann mit meinen Kindern reden, oh, ist das nicht schön? Und ihr könntet den ganzen Tag auf dem Hundeplatz stehen und du siehst nur dieses Augenverdrehen in Form von, mein Gott. Weil es einfach, ja, sie sind einfach so groß geworden, ne? Sie kennen das nicht anders. Und natürlich hängt da einfach auch viel Arbeit und Verpflichtung hinter. Und ich glaube, das sind sie. Ist einfach im Moment die Phase, wo sie sagen, nee, brauche ich nicht. Ich bin auch total gespannt, ob sie sich später mal einen Hund anschaffen.
Ja, finde ich sehr schön. Ja, bei uns, also bei mir zum Beispiel war das ja wirklich komplett andersrum. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich denke, genau das ist so der Punkt. Wahrscheinlich, wenn du es halt so rund um die Uhr hast, dann ist es auch nicht mehr so vielleicht so spannend, auch wenn man vielleicht eine Faszination für hat. Bei uns, also bei mir, mein Vater Tierhaarallergie, meine Mutter hatte Angst vor Hunden. Und dann kam ich und ich habe die einfach dann angeschleppt. Und ich glaube, dass, ja, es muss ja auch gar nicht immer voll die tausendfache Begeisterung sein. Ich glaube nur, manchmal wird das ein bisschen verwechselt, weil ich habe so den Eindruck, dass sehr, sehr viele Kinder, die dann einen Hund möchten, total begeistert davon sind und sich dann aber die Begeisterung, weil es halt auch Kinder sind, darf man ja auch nicht vergessen, sehr schnell legt. Und ich glaube, das ist auch oft so ein Problem, dass Eltern sich dann überreden lassen, dass die Kinder einen Hund möchten, den Hund anschaffen, aber den eigentlich für das Kind anschaffen und der Hund schon so von Beginn an eine Rolle bekommt vom neuen Babysitter, nicht jetzt im Sinne von Betreuung, aber Bespaßung. Und das dann sehr, sehr häufig schief geht. Und ich glaube, dass da ja, wie du sagst, der Ansatzpunkt vor allem sein sollte, was erwarten wir eigentlich und was braucht eigentlich der Hund und wollen wir als Paar eigentlich überhaupt einen Hund haben und nicht nur das Kind. Und ich habe das wirklich oft erlebt. Ich hatte eine Kundin, die hat sich einen Bernardiner geholt, weil ihre 8-jährige Tochter einen wollte und die war gar nicht mal in der Lage, den körperlich zu halten, geschweige denn dem mental in irgendeiner Art und Weise entgegenzutreten.
Ja. Ja, das ist der Punkt mit der Verantwortung, ne? Der Hund ist schnell angeschafft, der ist schnell da, aber ich kann nicht von einem Kind erwarten, dass es die Verantwortung definitiv trägt. Das ist und bleibt mein Job. Also ich sag mal, alle Kinder, alle Tiere, die irgendwie unter meinem Dach wohnen, die sind da auch alle eingezogen und eingetreten, weil ich das wollte. Das heißt, ich bleibe und führe auch so lange, bis ich sie wieder los bin. Aber das dauert eben meistens mindestens 18 Jahre lang oder bis zum Abi oder wann auch immer sie dann in Studienzwecken ausziehen. Und selbst dann habe ich ja noch eine Verantwortung, eine emotionale, eine wirtschaftliche Verantwortung und so weiter und so fort. Und so ist das mit dem Hund auch. Und es funktioniert nicht. Also ich kenne die Geschichte, das lief bei mir auch ähnlich ab. Also lange wollte keiner einen Hund bei uns in der Familie. Ich war die Einzige und ich habe eine große Schwester gehabt und ich hatte gehofft, die boxt das mit durch, aber die wollte auch keinen Hund. Also, der Kampf hat ein bisschen länger gedauert und ich hätte echt gemordet dafür. Und ich war unglaublich konsequent da drin, also auch zu nerven und zu sagen, ich will nur, ich kümmere mich und ich mache alles. Ja, aber ich habe doch gar keine Vorstellung gehabt, was es heißt, alles für einen Hund zu machen. Woher sollte ich das denn haben? Und diese 4 Jahre, die ich dann irgendwie genervt habe, bis wir dann endlich, da war ich 10, den ersten eigenen Hund hatten. Und dann aber in der Verantwortung für die nächsten 15 Jahre ja auch stehen musste bei diesem Hund. Das war mir doch überhaupt nicht klar und das kann keinem Kind klar sein. Also das ist ja auch tatsächlich auch von der Neurobiologie her überhaupt nicht möglich, dass ein Kind genau diese Einschätzung machen kann. Der Neokortex entwickelt sich eben einfach erst viel, viel später. Der fängt nach der Pubertät an. Fertig, ausgereift ist der erst mit 25 bei uns Menschen. Böse Zungen behaupten immer bei manchen nie. Aber wir haben die Thematik hier, dass wir nicht sagen können. Und das ist auch was, so der Satz, wo du mich so ein bisschen mit erkennen kannst, dass ich in die Tischkante beiße. Wenn erwachsene Menschen vor mir stehen mit einem Hund, sie haben ihn seit 1,5 Jahren, es gibt jetzt einfach Probleme, die zweite Pubertät ist da. Und sie sagen, ja, aber eigentlich hatte ja auch meine Tochter mit 12 Jahren gesagt, sie kümmert sich drum. Und ich sage, stopp, das ist jetzt eine Ausrede, das ist jetzt ein Suchen von Schuld woanders und Schuld und Verantwortung, das sind ja genau die Gegensätze. Also wenn ich anfange, Schuld zu suchen, weiß ich auch, dass ich nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Sobald ich die Verantwortung übernehme, dann habe ich plötzlich auch keine Schuldigen mehr. Und da muss ich so ein bisschen meine Kunden dann auch aus der Komfortzone rausholen, dass ich sage, nee, stopp, ihr bleibt in der Verantwortung. Ihr seid die Erziehungsberechtigten. Und ja, für Hund als auch für Kind.
Sollte denn ein Kind in die Hundeerziehung überhaupt eingebunden werden?
Wenn es die eigene Motivation zulässt des Kindes und sagt, ich habe da Bock drauf, auf jeden Fall. Also jede Einladung seitens des Kindes oder Offenheit unbedingt mitnehmen. Aber ich finde, Kinder sollten nicht dazu genötigt werden, weil das distanziert sie nur mehr von dem Thema Hund, sondern sie sollten für sich einen Weg finden, dass sie sagen, okay, ich mache das. Natürlich gehört auch mal zu, den Hund zu bürsten oder zu baden oder irgendwie was mitzumachen. Und na klar, schiebt Mama einen auch mal in eine Runde um Pudding mit dem Hund. Darum geht's nicht. Es geht nicht um so Einzelgeschichten. Aber wenn das Kind das Gefühl hat, dass die Last jeden Tag mit dem Hund einfach zu schwer wird und der Hund an sich, das Lebewesen, keinen Spaß mehr macht, dann haben wir ein Problem, weil dann verlieren wir auch irgendwann den Respekt. Und das darf natürlich nicht passieren. Also hier eher vorsichtiges Rangehen und gucken, wie weit bietet mir das Kind da auch die Integration von sich aus an und wo kann es unterstützen. Und da sollte ich es natürlich auch aufbauen, da sollte ich es auch fördern und sagen, Mensch, das hast du richtig gut gemacht oder guck doch mal, ne, auf dich hört der Hund irgendwie vielleicht ja auch, ist ja auch wirklich nicht selten, viel besser als auf mich. Ja, weil Kinder dann, wenn sie was richtig, richtig toll machen und gerne machen, dann sind die auch völlig straight da drin, die sind völlig klar und sagen, das will ich jetzt und das kriegen wir auch hin. Und sie haben ja auch das große Glück, wenn sie aus dem Gefühl heraus handeln, machen sie sich ja auch gar keinen Kopf, ob es vielleicht nicht klappen würde. Also wir Erwachsenen, wir stehen dann ja auch oftmals blöd rum und sagen, oh, das kriegst du nie hin, nee, das schafft es viel zu schwer, lass das mal. Nein, einfach mal Klappe halten, einfach mal machen lassen. Unser Job ist an der Stelle, Leitplanke zu sein und zu gucken, wir sind dafür da, um zu gucken, dass es keine Verletzung gibt, wir sind für die Sicherheit zuständig. Und aber innerhalb dieser Leitplanken dürfen sich Kind und Hund gerne ausprobieren.
Was würdest du denn sagen? Also ich finde ja, dass ich so ein bisschen die Erwartung an den Hund in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten Jahren verändert hat. Also Hunde dürfen immer weniger eigentlich dafür da sein, wofür sie gemacht wurden, sondern man meiner Meinung nach erwartet immer mehr von einem Hund, dass er einfach nur existiert und eigentlich keine eigenen Bedürfnisse hat. Wie ist da so deine Erfahrung, was so Thema Hund, Kind, Familie angeht, was das angeht?
Auch hier ist es immer eine individuelle Geschichte. Ich kenne so viele Familien, wo es einfach richtig rund und richtig geil läuft und jeder aufeinander achtet. Es sind sicherlich Dinge, die richtig sind, die du an dieser Stelle sagst. Dieser Punkt, wofür ist der Hund eigentlich mal im Ursprung gezüchtet worden? Und eine Genpool-Veränderung, eine Anpassung, die dauert. Ne? Das sind ja nicht irgendwie, die habe ich ja nicht in 3 Generationen rausgezüchtet. Sondern die bringen ja schon jetzt noch ein Material mit, was sie ja vor 400 Jahren auch irgendwo gut gebraucht hatten und wir allerdings heute anders leben. Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir aber auch das andere Extrem, dass, also momentan bin ich ja in Italien auf meiner Alm und betreibe hier eine Hundealm, was sehr schön ist. Das heißt, wir haben auch ein Hunderestaurant und eine Hundekarte und es ist alles ein lustiger, verrückter Ort gewesen.
Schleichwerbung, wie heißt dein Restaurant?
Das ist die Gompenalm in Schenna.
Okay, gut.
Genau, sehr, sehr schön. www.gompenalm.com, wenn ich jetzt mal so dreist sein darf.
Gerne.
Aber es macht total Spaß. Und also tatsächlich war auch, weil das hier ein verrücktes System ist, also es gibt ein Restaurant, wo es eine Menükarte für Hunde gibt. War auch die Tagesschau schon hier und es kommen immer mehr Leute. Und man sieht aber auch, wie viel Lebensinhalt, und das meine ich aber auch jetzt im positiven Sinne, nicht im übertriebenen Sinne, aber im positiven Sinne, Hunden und Familien dann auch wieder gegeben wird. Also wie viel Mühe sich Eltern geben, Kinder und Hunde gemeinsam glücklich zu machen. Ne? Oder sie sagen, ich habe die Tour extra so geplant, dass die Kinder gut mitlaufen konnten. Mit dem Hund geben wir gleich nochmal eine halbe Stunde extra. So lange kriegt er jetzt irgendwie ein Hundeeis und. Also die bringen Rucksäcke voll mit. Also wo wir früher Trinkflaschen mit drin hatten und irgendwie zwei Butterbrote, verzichtet man heute auf die Butterbrote, aber man hat Hundedecken mit und Wasser. Und das wird alles gemacht.
Prioritäten gesetzt.
Ja, genau. Es wird verschoben und das hat sicherlich auch Vorteile und damit geht es dem Hund auch nicht schlechter. Ne? Wenn die alten Bedürfnisse natürlich, wenn der Hund gerne läuft, dann soll er gerne laufen und wenn die Leute das machen, ist es super. Ich glaube, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht in Extreme abrutschen. Egal, ja, auf welche Seite. Dass der Hund zu doll vermenschlicht wird, also natürlich wird er vermenschlicht von jedem von uns. Auch ich unterhalte mich mit meinem Hund. Die Frage ist aber, werden seine Bedürfnisse an der Stelle noch wahrgenommen? Und da sind wir ja eigentlich wieder bei der Ursprungsantwort oder bei der ersten Frage, die du gestellt hast. Wie ist das Bedürfnis des Hundes und wem geht es in dieser Beziehung schlecht?
Mhm.
Und der Trend, der wo es für mich gefährlich fürs Team wird, ist der Punkt, wenn es dem Hund schlecht geht, wenn der nicht rauskommt und der Halter die Bedürfnisse nicht erkennt oder falsch priorisiert. Oder aber auch umgekehrt, und das ist auch nicht zu unterschätzen, ist dem Halter schlecht geht, weil er völlig genervt, völlig gestresst ist, weil er eigentlich nicht mehr kann, weil er sich den ganzen Tag so aufopfert für die Kinder, für den Hund, für alles Mögliche, aber sich selbst dabei vergisst. Und das ist genauso schädlich, weil das natürlich auch wieder einen Rückschluss auf die Beziehung gibt.
Ja, also ich glaube, dass also man sagt ja auch nicht umsonst sagt man ja, dass ein Hund positive Auswirkungen auf ein Kind hat. Ich glaube, dass es sogar tatsächlich Studien dazu gibt, die sagen, dass ein Hund grundsätzlich ja nicht nur bei Kindern, sondern grundsätzlich bei uns Menschen ja auch eben Cortisonspiegel senkt und dafür sorgt, dass wir entspannter sind. Und dafür muss der ja tatsächlich nur anwesend sein. Aber es gibt ja nicht umsonst auch Vorlesehunde und Schulhunde und ich glaube, dass dieser positive Effekt auf Kinder schon wirklich eine tolle Sache ist und ich finde das total großartig, wenn Kinder auch die Möglichkeit haben, mit Hunden groß zu werden. Aber es ist halt, glaube ich, wie du sagst, dass oft das Missverständnis halt das ist, dass eben diese Erwartung einfach zu hoch ist und dadurch einfach oft das Thema Bedürfnisse beim Hund halt noch hinten runterfällt. Wie stehst du denn dazu, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt Familie, Hund und Kind? Wie würdest du das am besten angehen? Was wäre da so deine Empfehlung? Sagst du, also ich meine, klar, es ist immer individuell, was jemand braucht. Möchtest du einen Rassehund, möchtest du einen Hund im Tierheim? Aber nehmen wir jetzt mal an, unabhängig jetzt von Rassehund, gehe ich gleich nochmal kurz darauf ein, wie würdest du das handhaben, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Hund und Kind und wir haben jetzt Kind und Familie, wir wollen jetzt einen Hund aus dem Tierheim. Was würdest du sagen, wären da so Tipps, worauf man achten sollte?
Ich glaube, dass die Biografie klar kommuniziert werden muss, bereits schon im Tierheim, wenn man sich einen Hund aus dem Tierheim anschafft. Also wenn wir jetzt von der Konstellation ausgehen, wir haben sehr kleine Kinder, die vielleicht eben gerade erst im Krabbelalter oder im Laufalter sind und dann kommt der Hund dazu, dann wäre mir persönlich die Biografie sehr wichtig. Also es ist ja immer die Frage, was schaffe ich mir für einen Hund an? Hat der schon eine Vorgeschichte, die er mitbringt, die ich aber nicht kenne? Oder ist es ein Welpe, den ich in Anführungsstrichen auch so ein bisschen selbst versauen kann? Und weiß, wo die Probleme sind. Mhm. Genau diese Konstellation ist eigentlich das, wo ich eher empfehle, nach einem guten Züchterausschau zu halten, nach dem Welpen zu gucken oder eben diese Biografie wirklich gut zu können. Weil oftmals, also Tierheim, der Hund, kein Hund sitzt umsonst im Tierheim. Also irgendwas ist entweder vorgefallen, etwas ist passiert, die Lebensumstände haben sich verändert, aber irgendwo hat er auch seine Geschichte. Und die Frage ist, wie gut diese Geschichte jetzt in die neue Geschichte, in den neuen Lebensweg passt. Und das muss nochmal extra abgeglichen werden, weil Es ist passiert eben auch, dass die Hunde müssen also sehr gut eingeschätzt werden können durch das Tierheimpersonal, um zu gucken, kann ich diesen Hund mit einem ruhigen Gewissen in eine Familie geben? Und ich, wie gesagt, da hat auch nichts, das hat nichts damit zu tun, ist der süß, ist der nicht süß oder. Aber viele haben ihre Geschichten und wenn ich höre, der hat schon 2-3 Mal zugebissen, dann gehört er für mich nicht in eine Familie mit kleinen Kindern. Nicht, weil ich es keinem langfristig zutraue, aber die Probleme aufgrund von Spontanfehlern, von Spontanflexibilität, die einfach in der Familie vorkommen, die ist zu groß. Und die Frage ist, kann der Hund das? Und wir müssen uns jetzt auch mal in die Sicht des Hundes hineinversetzen. Der hat keine Ahnung, warum er in einem Tierheim sitzt. Der hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist, warum, dass es vielleicht mit seinem Verhalten oder nicht mit seinem Verhalten zu tun hat. Und dann kommt plötzlich eine Familie, die nimmt ihn mit. Und dann ist er in einem ganz anderen Kontext, ohne zu wissen, warum. Was macht das denn mit uns? Also wenn wir uns, ich versuche meinen Kunden das immer so darzustellen, dass ich sage, stell dir vor, du gehst abends bei dir ins Bett und du wirst morgens in einem anderen Land wach. Ohne zu wissen, wie du da jetzt wirklich hingekommen bist, also warum das so ist. Und das Erste, was passiert, ist einfach eine Unsicherheit. Und viele Hunde, gerade in den ersten Wochen, wenn die irgendwo ankommen, die zeigen noch nicht ihre Persönlichkeit zu 100% und sagen, so bin ich.
Wir Menschen ja auch nicht.
Wir auch also nicht, genau. Ne? Wir sind ja erstmal höflich und kommen ja, genau. und schauen, was danach passiert. Und fühlen uns ein. Und wir haben ja auch ein sehr schnelles Gefühl. Mögen wir den anderen Menschen, mögen wir ihn nicht? Was ist da? Sympathien, Antipathien und so weiter und so fort. Und genauso ist es beim Hund auch. Und da ist mir dieser Schritt oftmals so ein bisschen zu unsicher, weil einfach so viele Parameter auftreten können. Und daher wäre ich vom Typus her so, dass ich sage, ich würde, glaube ich, lieber gucken, dass ich einen gut sozialisierten Welpen bekomme und muss es mir da nicht so schwer machen. Also überhaupt nichts gegen eine Tierheimarbeit, nichts gegen Hunde aus dem Tierschutz, um Gottes Willen. Das sind ganz, ganz tolle Hunde. Nur wenn ich in der Konstellation bin, wir sind eine junge Familie, wir haben uns auch noch nicht wirklich so 100% vielleicht eingespielt. Wir wissen auch noch nicht, wie es laufen soll. Und jetzt kommt als Ersthund jetzt ein Hund aus dem Tierheim dazu, der möglicherweise einfach eine Geschichte hat, die nicht überschaubar ist oder nicht klar einsehbar. Ich kenne die Auslöser nicht, worauf der Hund reagiert. Dann würde ich da lieber die Finger von lassen.
Ja, aber vor allem mit Kleinkind, wie du ja sagst, ne, weil man so Kleinkind hat, wo man ja noch so in der Erziehung ist, wo man ja eigentlich noch so, auch vielleicht vor allem, wenn das erste Kind ist, am Reinwachsen ist, dann sollte man den Hund gut einschätzen können. Also ich habe mal ein Praktikum im Tierheim gemacht, für mich einfach so. Und da hatten wir die Situation, da war eine Mutter mit einem 10-Jährigen. Also der war halt schon in einem Alter, wo man definitiv ihm Sachen erklären konnte und so. Also die kamen zu uns und hatten sich mit mir unterhalten. Und ich war da jetzt auch schon ein paar Tage und kannte auch schon die Hunde. Und hatten halt gefragt, ja, ob es einen Hund gäbe, der für die in Frage kommt. Und ich hatte vor ein paar Tagen einen Hund entdeckt, der sehr, sehr still war und ganz hinten in der Ecke saß immer. Es war bei Tino wird er in Gruppen gehalten und der ist ziemlich untergegangen in dieser großen Gruppe. Und ich hatte mich mit dem aber schon ziemlich angefreundet und sobald er aus dieser Gruppe raus war, war der wie ausgewechselt. Und das hat so gematcht zwischen den beiden. Die sind raus und der Junge und dieser Hund, die waren ein Herz und eine Seele und es hat einfach gepasst. Und war aber vom Typus Hund auch so nur ganz ruhiger. Also keiner, der jetzt groß nach vorne gegangen ist oder sowas, der hat schon kommuniziert, also jetzt nicht total verstört oder so, aber das hat wirklich toll gepasst. Ich glaube wahrscheinlich, dass es da vielleicht auch so ein bisschen drauf ankommt, wie du sagst, individuell zu schauen, ist das eine Situation, wo einfach auch vielleicht Variablen auch Raum haben und einfach auch, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt einen Hund hole und der hat ein bisschen eine eigene Geschichte, kann ich das gerade kompensieren oder bin ich gerade mit meinem Kleinkind eigentlich noch so beschäftigt, dass ich auf Funktionalität gerade angewiesen bin?
Richtig. Also nehmen wir ein anderes Beispiel. Also ich mache mich da ja auch nicht von frei. Ich stecke da ja genauso drin. Wie gesagt, ich habe einen Schweizer Sennenhund. Das sind für mich Hunde, die ich von klein auf an, ne, du weißt ab 10, gewöhnt war, mit denen ich gut klarkomme und die eigentlich völlig gegen mein Naturell springen. Ich bin ja auch eher so eine aktive Hüpfmaus und dann machen wir hier und ich bin da gerne bei über dem Projekt und dann machen wir das und das. Und dazu brauche ich einen Hund, der mich an dieser Stelle auch in Ruhe so nehmen kann, ohne dass er dabei unglücklich wird, um das mal ganz, ganz krass auf den Punkt zu bringen. Zum Beispiel, ich liebe Hütehunde. Ich finde sie großartig. Ich finde super, wie man mit ihnen arbeiten kann. Also ich habe
ewig gebraucht, um meinem Schweizer Sennhund den Klicker zu verklickern. Ja? Also wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Aber unterm Strich ist es genau der Punkt, wofür ich ihn liebe. Weil er verzeiht mir meine Fehler und ich ihm seine Fehler. Und wir haben einen Tonus. Und wenn er sagt, heute mal eine halbe Stunde weniger Spaziergang, ist auch okay. Und ich lege mich einfach dann unter deinen Schreibtisch an deine Füße und bin der glücklichste Hund der Welt. Und er vergibt mir das an dieser Stelle. Wobei ich merke, ich kann ihm einfach unglaublich gut gerecht werden. Und dann finden wir wieder andere Ebenen und gehen gern wandern und gehen gern spazieren. Und das ist so wirklich unseres. Und Hütehunde, die bewundere ich. Ich bewundere die Hundehalter dazu. Aber Fakt wäre, wir hätten dann zwei Raketen. Ja, also der Hund und ich, wir wären vom gleichen Potenzial gestrickt und ich glaube, wir würden uns in Anführungsstrichen umbringen füreinander. Und es wäre aber nicht gesund. Es wäre keine gesunde Beziehung, die wir an dieser Stelle führen würden. Und das sind genau diese Faktoren. Ne? Welche Vorgeschichte ist da? Und da bin ich toi 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 mit meinen Sennhunden immer sehr gut gefahren. Natürlich gibt es auch andere tolle Rassen. Wir hatten auch einen kurzer Bernhardiner und. Keine Frage, aber genau danach muss ich eben suchen, welche U-Boote können auftreten mit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und wie gesagt, gerade bei jungen Familien, Herausforderung, keine Frage, aber vielleicht dann erst als Zweithund oder so, wenn man dann einfach eingegroovter ist.
Und ich fühle das total, ich habe auch ganz oft dieses Feeling, wenn ich Leute habe, die jetzt wirklich so sagen, oh, wir holen uns vor allem, was du sagst, Hütehunde in die bereits bestehende Großfamilie, wo schon drei Kinder sind, wo es laut ist, wo es hektisch ist, wo ich dann auch manchmal denke, ich weiß nicht, ob das so die Kombination mit so einem jungen, reizempfindlichen Hund wirklich das Beste ist. Aber ich kenne auch Familien, wo der Australian Shepherd schon zuerst da war, wobei ich auch finde, dass es ein Unterschied ist zwischen Australian Shepherd und einem Border Collie oder ähnliches. Aber ich glaube, dass das, die haben den halt erst erzogen. Der war schon fertig, der war schon ruhig und entspannt, bis das Kind dann dazu kam. Und deshalb funktioniert das halt auch.
Ja, das ist so. Und wie gesagt, Hunde sind ja auch Meister in der Anpassung. Die machen das ja auch mit, sonst wird so ein Organismus ja auch direkt sagen, oh, du schaffst die Kinder an, ich möchte bitte ins Tierheim ziehen und dann, ich muss hier weg. Nein, aber das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie werden die Hunde geführt? Und umgekehrt, das weißt du auch aus dem Hundetraining, du hast ein Hund bei einem Ehepaar vielleicht und sie geht einfach ganz anders um mit dem Hund, als er es tut und der Hund stellt sich eins zu eins darauf ein. Also da bringt er ja auch eine gute Flexibilität mit und wie gesagt, es muss nur in dem gesunden Maß für alle bleiben, dass alle langfristig für mindestens 15 Jahre glücklich miteinander sind. Ich glaube, diesen Punkt muss man sehen und wir reden nicht einfach von 3 Wochen Sommerferien oder so.
Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Kleinkinder gesprochen. Gibt es noch so Tipps, was du sagen würdest, wenn man jetzt den Hund schon hat und ein Baby dazu bekommt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das wären nochmal so ein, zwei Sachen, die man da vielleicht einfach beachten sollte, und weil Baby ja sowieso immer schon Stress ist?
Ich glaube, schnell oder frühzeitig, sobald man einfach weiß, man ist schwanger, man hat den Hund, dass man für sich Regeln aufstellt, was ändert sich möglicherweise für den Hund, wenn das Baby da ist. So, und wir nehmen jetzt mal ein einfaches Beispiel. Der Hund flitzt sich immer ordentlich mit auf der Couch, kann er ja, ist ja alles fein. Aber wenn jetzt Mama entscheidet, nee, wenn das Baby da ist, möchte ich da eigentlich eine Babydecke drauf auf die Couch legen und ich will nicht, dass der Hund da mit Karacho drauf springt und möglicherweise auf das Baby springt, logisch, dann sollte es dem Hund schon während der Schwangerschaft, also schnellstmöglich umgewöhnt werden, dass er eben weiß, okay, warum auch immer, ich darf jetzt nicht auf die Couch. Weil wenn das dann natürlich alle Veränderungen mit Eintritt des Babydaseins gewechselt werden, ist das einfach natürlich ein blöder Start. Ne? Also das, weil der Hund dann denkt, okay, seitdem du da bist und übrigens du auf die Couch darfst, darf ich denn nicht mehr hin. Ja? Und wenn ich da 2, 3 andere Geschichten in diesem Bereich habe, dann wird es natürlich blöd. Oder die Regel zum Beispiel ist ja auch sehr häufig, ein Hund darf nicht mit ins Kinderzimmer. Dann kommt da meistens ein Babygitter vor. Ja, aber während der Aufbauphase und vielleicht die ersten 2, 3 Tage, wo das Baby da ist, bitte ganz gezielt mit dem Hund ins Babyzimmer gehen. Reingehen, sich reinstellen, gähnen, ist total langweilig, oh, was ein blöder Raum. Und man geht dann wieder mit dem Hund raus. Also ohne ihn auch zu motivieren, rein oder rauszugehen, sondern man latscht da einfach durch. Was mache ich dadurch? Ich zeige, dass dieser Raum nicht von Attraktivität geprägt ist,
Folglich, warum soll ich da reingehen? Der ist langweilig für mich, für dich als Hund. Du hast da nichts zu erwarten. Wenn ich da jetzt einen riesen Zirkus mache und oh, da kommt jetzt ein Hunde, geht da vor und du machst jetzt Sitz. Wir üben jetzt Sitz davor. Nein, bleib sitzen. Sitz. Dann pushe ich ihn natürlich ordentlich hoch. Und dann wird das Kinderzimmer natürlich richtig attraktiv. Und wenn ich jedes Mal ein blödes Bleib bekomme, wenn Mama dann ein Baby reinstapft, und dann macht es einfach auch keinen Spaß für den Hund.
Wie mache ich denn so am besten, oder was sind denn so Tipps, die du hättest für den Erstkontakt zwischen Baby und Hund?
Ist ja meistens der Moment, wenn Mama und Papa aus dem Krankenhaus kommen, Maxi-Cosi. Ich glaube, das Wichtige ist auch hier eine Entscheidung. Man parkt vorne draußen das Auto, man steigt aus. Und man macht sich bewusst, dass man jetzt reingeht mit diesem Kind. Und macht sich nochmal bewusst, das ist jetzt so. Das wird der normale Standard sein. Unser Kind kommt mit in dieses Haus und bleibt hier. Und mit diesem Standing würde ich auch reingehen, liebevoll den Hund begrüßen, sofern möglich das Kind am Kind schnuppern lassen. Wenn ich einen Hund habe, der bisher Kinder nicht mochte oder ähnliches, natürlich ein Maulkorbtraining, langsame Begegnung, einer kann den Hund auch festhalten, also liebevoll festhalten, nicht wegziehen oder ähnliches. Aber ich glaube, das Standing muss klar sein. Weil oftmals gibt es Probleme, wenn so eine Verunsicherung kommt, dass man sagt, oh, wir gehen jetzt rein, hoffentlich klappt das jetzt. Das wäre jetzt ganz schrecklich, wenn das nicht klappen würde. Dann weiß ich nämlich auch nicht, was ich jetzt vielleicht machen würde. Und bumm, dann habe ich ein Problem, weil ich meine eigene Unsicherheit in der Stimmungsübertragung ja, dem Hund mitgebe. Und der Effekt ist ja, dass er sagt, also normal kommst du hier siegessicher rein, jetzt hast du da so ein Maxi-Cosi und so ein Kind in der Hand und jetzt bist du ganz unsicher. Das scheint nicht gut zu sein, dieses Kind. Ich halte das mal lieber im Auge, ne? Und also diese Spirale geht dann ja auch los. Und das sollte natürlich unbedingt verhindert werden an dieser Stelle. Also mit einem Lächeln reingehen und zu sagen, yes, jetzt sind wir als Familie zum Status quo einfach komplett. So werden wir zusammenleben mit Kind, mit Hund. Das wird ein Spaß und das wird gut. Und wir geben der ganzen Sache aber Zeit. Also auch ein Hund, finde ich, hat ein gutes Recht, so wie wir uns gute 40 Wochen auf eine Geburt einstellen können und auf das Leben danach.
Dann trotzdem nicht drauf eingestellt sind.
Richtig. Ich habe auch immer gesagt, das ist meine schwerste Rolle, die ich am Tag ausführe und keine Sau bereitet dich darauf vor. Ist genauso. Aber auch da fair zu sein und zu sagen, ich gebe meinem Hund Zeit und Ruhe und Raum vor allen Dingen und erzwinge auch nicht irgendwie, dass er überall mitmachen soll.
Und man darf auch, finde ich, nicht vergessen, dass man sich jederzeit auch rechtzeitig, bevor was passiert, einfach auch mal jemanden dazu holen kann und sagen kann, hier, gib mir mal bitte individuell Tipps, weil ich meine, ich glaube, das häufig gesagteste Satz heute im Podcast war, es ist immer individuell, einfach mal zu sagen, hey, also hör zu, wir kriegen ein Kind oder wir haben ein Kind und wir kriegen einen Hund oder wie auch immer, gebt uns doch mal einen Rat, wie wir es richtig von Anfang an angehen, bevor was passiert.
Ja, und was ich immer wieder feststelle, es sind gar nicht mal unbedingt die Tipps, weil, also Hand aufs Herz, wir geben da ja jetzt nichts aus dem Zauberkasten raus. Also es sind ja wirklich oft alltägliche, genau, oft alltägliche Dinge, die man einfach mit organisiert und strukturiert und gemeinsam im Gespräch hat. Ich glaube, dass es den Leuten gut, über ihre Ängste sprechen zu können. Dass die ausgesprochen werden, dass sie sagen, und was ist wenn? Na, das ist ja genau der Punkt. Und wenn man dann sagt, das kriegen wir so und so hin und das kann man so und so machen. Oder dann rufst du mich einfach an, du bist damit nicht alleine. Das nimmt ja schon unglaublich viel Druck, dass die Leute ja mit einer ganz anderen Stimmung, mit einer ganz anderen Entspannung in so eine Situation reingehen können. Das ist natürlich großartig.
Ja. Gibt es denn so zum Abschluss noch etwas, wo du sagst, so vielleicht auch zusammenfassend, oder wo du sagst, das wären einfach nochmal wichtige Tipps, wenn man die Konstellation Kind und Hund zu Hause hat. Auch vielleicht sowas wie, also Regeln aufstellen und vielleicht das auch vorher besprechen oder sich vorher informieren, klar, logisch immer. Aber was wäre da sowas, wo du sagst, nochmal, das würdest du mit auf den Weg geben?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall Regeln aufstellen und zu sagen, was will ich überhaupt in meiner Familie, was möchten meine Kinder, was möchte mein Partner, was möchte der Hund, wie möchten wir uns aufstellen und auch die Ziele des anderen jeweils wahrzunehmen. Ne? Ich muss die nicht mal alle gut finden, was vielleicht mein Partner macht, aber das sind nun mal seine Ziele und da kann ich nicht einfach drüber wegbrettern, sondern das ist ja auch seine Motivation, warum er sich irgendwie einen Hund anschafft. Das sind ja unterschiedliche Beweggründe. Und das vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen ein kleines Rundetagebuch zu führen, dass man eben sagt, das ist einfach heute unser Status quo, das sind unsere Bedürfnisse und die können sich verändern, die können sich verschieben, das ist keine Frage, aber da bleiben wir einfach im Dialog. Das ist, glaube ich, wichtig. Und schnell zu reagieren. Oftmals merke ich, dass sich Kunden schämen, wenn irgendwas passiert ist oder nicht gut läuft und dann wird es so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Also, und dann eine Ausrede gefunden. Sofort angreifen, also sofort in das Problem rein, sofort sich mit dem Hundetrainer auseinandersetzen. Denn es geht viel schneller, dann die Bombe sofort platzen zu lassen und neu zu strukturieren, zu gucken, was war die Ursache, warum hat der Hund so reagiert, warum hat das Kind so reagiert, warum habe ich so reagiert, eine Erklärung zu finden, direkt eine Lösung fürs nächste Mal zu schaffen, wenn eine ähnliche Situation entsteht. Und dann ist das Thema meistens durch. Schwierig wird, wenn sich einfach 2-3 Jahre was aufgestaut hat, was erst wirklich dann besprochen wird, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Und der ist meistens nur hoch genug, wenn ich eine Bissverletzung vorliegen habe. Aber ich habe oftmals viele kleinere Anzeichen, wo es Frauchen schon nicht mit gut geht. Und da auf das Bauchgefühl hören und sagen, so raus damit. Und wenn ich mir jetzt einfach mal eine Stunde mit dem Hundetrainer gönne, ich erzähle ihm den ganzen Kladderadatsch und dann mal gucken, was der davon hält. Und wenn er es eben gut einschätzen kann und begleiten kann, ist danach einfach der Druck raus. Und dadurch wird vieles in der Beziehung schon wieder einfacher, weil der Halter seinen Hund einschätzen kann. Mhm. Also sofort handeln.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich immer egal, ob es mit Partner, mit Kind, mit Hund, mit keine Ahnung was, einfach rechtzeitig das Problem wirklich mal kurz bei der Wurzel fassen, bevor es sich verfährt und es dann so tief ist, dass man es meistens schon gar nicht mehr richtig greifen kann.
Richtig. Und dann kennen wir ja selber, dann wird man ja plötzlich auch unfair. Ja. Ja, man ist genervt, man aufgestaut und plötzlich bollern wir. Und wir bollern ja meistens immer die Schwächeren an. Also Kinder und Hunde, muss man ja zusagen. Dann fitscht man ja irgendwie in eine Richtung, wo du denkst, wow, wie habe ich denn jetzt reagiert? So kenne ich mich ja selbst noch gar nicht.
Genau, ja. Weil der Puffer ja auch kleiner wird, weil man selbst ja einfach nur noch irgendwo am Limit läuft dann.
Ja, du hast, ne, das ist dann oftmals nur ein i-Tüpfelchen. Das ist oftmals überhaupt nicht wichtig, was da jetzt vielleicht vorgefallen ist. Und dann, bam. Und dann denken sie alle, okay, heute ist er wieder komisch. Und das macht es natürlich auch für mein Gegenüber nicht einfacher, mich da an dieser Stelle zu greifen. Und da eben drüber zu sprechen und das zu thematisieren. Und auch wenn es passiert ist, auch mit der Familie drüber zu sprechen und zu sagen, hey, okay, sorry, ich war heute einfach nicht gut drauf. Punkt. Mhm. Also ist ja auch, finde ich, völlig legitim. Also darf jede Mutter und jeder Papa darf so reagieren. Und man darf auch immer alles denken, man darf nicht immer alles sagen, aber man darf alles denken und das ist auch richtig. Und ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die ist Hebamme und die sagt, es ist egal, was passiert, du darfst denken, dass du sie wirklich auch mal vom Balkon schubsen möchtest. Du darfst es nur nicht tun.
Und vielleicht nicht sagen.
Genau, richtig. Aber tatsächlich für sich Dinge einfach durchzuspielen, weil dann kann ich erkennen, wo drückt bei mir eigentlich der Schuh. Mhm. Und dann kann ich eine Lösung schaffen und es gibt immer Lösungen. Und ich glaube, keiner ist alleine.
Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt, egal, weil vor allem für das, was du gerade auch gesagt hast, ist Verantwortung übernehmen. Mhm. Und Verantwortung übernehmen für sich, Verantwortung übernehmen für den Hund, für seine Familie. Und dazu zählt, sich auch vorher Gedanken zu machen und sich rechtzeitig halt wirklich auch, vielleicht dann auch einfach persönliche Hilfe zu holen dann in dem Moment.
Ja, unbedingt. Das ist das, was ich sage. Keiner ist alleine und keine Situation ist in diesem Bereich so aussichtslos, dass man nichts machen kann.
Ja, vielen Dank. Es war eine spannende Folge heute.
Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja,
wahrscheinlich können wir noch 3 Tage darüber sprechen.
Ich hätte auch noch eine Menge Ideen.
Ja, sehr gut.
Komm auf dich zurück.
Sehr gerne.
Also auf jeden Fall wirklich vielen, vielen Dank dafür. Zum Schluss noch vielleicht einmal kurz Kontakte von dir, wo ihr sitzt, was ihr vielleicht anbietet. Das wäre vielleicht noch gut.
Genau, also wir sitzen in großen Kneten. Ne? Das entweder kennt man es gar nicht oder man sagt, Trio kommt daher, neue deutsche Welle. Also das liegt bei Oldenburg. Und am einfachsten erreicht ihr uns natürlich über die Website www.zima-falke.de. Dort findet ihr Infos über Jörg und mich und über die Hundetrainerausbildung. Und darüber ist natürlich dann auch die E-Mail oder die Telefonnummer verankert. Und das ist eigentlich am allereinfachsten.
Und ihr habt auch Bücher geschrieben?
Wir haben auch Bücher geschrieben, richtig, ganz viele über Hunde. Hunde verstehen, also auch wirklich Ausdrucksverhalten, Kommunikation, das, was man natürlich gut gebrauchen kann. Tatsächlich mein allererstes Buch, das ist, oh Gott, ich glaube, das war 2008. Aber das war tatsächlich Kind und Hund. Das war ein kleines Buch, was ich beim GU-Verlag geschrieben habe. Und ich muss sagen, mit dem Verlag arbeiten wir heute noch sehr gerne zusammen. Und ja, weitere Themen haben sich halt angereiht über auch nonverbale Kommunikation. Live-Dog-Balance oder eben auch Gassi gehen entspannt. Also je nachdem, was ich finde, was so die üblichen Themen im Hundetraining sind, die durften wir also schon bei vielen Verlagen auch schreiben oder auch extra was für Hundetrainer. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß.
Cool. Dann vielen Dank und
sehr gerne.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank und euch auch natürlich fürs geduldige Zuhören. Schön, dass ich dabei sein durfte.